Ihr Lieben, wem gehört Jerusalem? So fragten sich Anfang Dezember letzten Jahres die Völker der Erde. Vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen daran, was da so los war. Es schien fast so, als ob die Frage nach der Hauptstadt Israels die Existenz der ganzen Welt gefährden würde. Übrigens hatte der Staat Israel niemals eine andere Hauptstadt. Jerusalem war am 13. Dezember 1949 von der israelischen Regierung zur Metropole erklärt worden. Niemand würde auf die Idee kommen, souveränen Staaten die Entscheidung über ihre Hauptstadt und den Sitz ihrer Regierung vorzuwerfen und anzuzweifeln. Präsident Trump hatte nur die Tatsachen vor Ort anerkannt, mehr nicht. Er hätte eigentlich Lob verdient, was nicht allzu oft vorkommt. Sind wir uns, glaube ich, einig in dem Punkt. Aber die Weltöffentlichkeit quittierte die Erklärung des US-Präsidenten mit einem Aufschrei der Empörung. Der Gipfel des Ganzen war dann eine Notfallsitzung der UNO, Notfall-Sondersitzungen der UNO-Vollversammlung können einberufen werden, wenn der Weltfrieden akut bedroht ist. Bislang wurde dieses Instrument der Vereinten Nationen 11-mal zur Anwendung gebracht, wobei es in 7 Notfall-Sondersitzungen um Israel ging. Allein da schon merkt ihr, das steht in keinem Verhältnis zu den vielen anderen wirklich großen Krisenherden, die es in den letzten Jahrzehnten gab. So viel zu den nüchternen Fakten. Johannes Gerloff, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Israel und Nahe Osten, schreibt in einem Kommentar in Edea vor wenigen Wochen: Es gibt keine logische Antwort auf die Frage nach dem Wahn, der die Vereinten Nationen treibt. Aber es gibt eine biblische Perspektive. Das heißt, Bibelleser, seien sie nun Juden oder Christen, sollten eigentlich alles andere als erstaunt sein über das aktuelle Geschehen. Warum toben die Heiden? Fragt der Autor des biblischen Psalms 2. Theologen haben Schwierigkeiten, diesen Text historisch einzuordnen, aber er beschreibt verblüffend, zutreffend die Beratungen und Resolutionen der Mächtigen dieser Welt und entlarvt ihr Bemühen, als gegen den Herrn und seinen Messias gerichtet. Soweit das Zitat. Übrigens, es ist schon etwas verwunderlich, dass auch der Papst findet, man dürfe Jerusalem nicht als Hauptstadt Jerusalems anerkennen. So viel zum Thema Jerusalem. Und nun ein ziemlicher Gedankenspruch. In der Zeitschrift Idea war in den letzten Wochen viel zu lesen, ob Gott tatsächlich alles weiß im Blick auf die Zukunft oder ob es wirklich eine Hölle gibt. Wahrscheinlich nicht, meinen gewisse Theologen. So kann doch der Gott der Liebe nicht sein. Vielleicht denken jetzt einige, was hat der bloß heute Morgen? Ist der zu früh aufgestanden? Das letzte Mal war er doch recht vernünftig und überhaupt nicht politisch, sondern eher persönlich seelsorgerlich. Das kommt schon noch. Ich will auch nicht politisch sein heute Morgen, sondern nur einige Fakten aus dem Alltag der heutigen Welt aufzeigen. Und wir haben eine Stunde Vorsprung. Stellt euch vor, wie lange ich predigen darf heute Morgen. Keine Sorge. Jetzt lese ich erstmal Psalm 2. Und zwar nehme ich die Luther-Übersetzung. Übrigens, wenn ich euch einen Tipp geben darf, lest immer dieselbe Übersetzung, zumindest in eurem persönlichen stillen Zeit und Studium. Warum? Je öfter ihr die Übersetzung wechselt, je weniger kennt ihr Bibelworte auswendig. Ich habe das festgestellt, in meiner Jugend, da war Luther normal, Da habe ich dann auch damals noch im Konfirmandenunterricht Bibelworte auswendig gelernt. Dann kam ich ins theologische Seminar. Und da las man diese Übersetzung, dann gibt's immer wieder neue Übersetzungen. Und je mehr Übersetzungen ich gleichzeitig gelesen habe, je weniger konnte ich Bibelverse auswendig. Auch schade. Zum Studium als Ergänzung in Ordnung, aber für eure persönliche Stille immer dieselbe Übersetzung, sonst könnt ihr keine Bibelverse mehr auswendig. Und das ist wirklich schade. So viel zur Bibelübersetzung. Jetzt Fall 2 nach Luther. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Ja, ihr lieben Frauen und Männer, hier bekommen wir einen Einblick in die Schaltzentrale der Weltpolitik Gottes. Woher, wohin, wozu, warum? Auf die Frage, wer bin ich, liefert Google in einer Sekunde 65.300.000 Ergebnisse. Die sind natürlich nicht alle verschieden, aber trotzdem, es gibt so viele Homepages. Nur zu der einen Frage, wer bin ich? Gibt es tatsächlich mehr als das Sichtbare in unserer Welt? Mehr als wir denken, stellen sich diese Fragen. Warum? Weil in uns allen eine Art Urwissen steckt. Es sagt uns, dass es mehr gibt als das Sichtbare zwischen Himmel und Erde. Einem Mediziner habe ich das mal in einem Gespräch so erklärt. Nach der Aussage der Bibel trägt jeder Mensch eine Art Gottesgen in sich. Oh, meinte er, das ist ein gutes Bild. Darüber muss ich nachdenken. Ob er es getan hat, weiß ich nicht. Letzten Woche entdeckte ich Prediger 3, Vers 11. Dort steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Diese Ewigkeit bekommt jeder von Geburt an mit auf diese Erde. Und er fragt sich, wie soll ich diese Ewigkeitsfrage beantworten? Nun lasst uns die Aussagen des Psalms der Reihe nach anschauen. Zuerst das Thema, die Schaltzentrale der Weltgeschichte. Erstens, der Aufstand der Völker. Der Dichter kann angesichts der Erfahrungen in seiner damaligen Umwelt nur fragen, warum das alles? Warum toben die Heiden? Warum murren die Völker so vergeblich? Warum lehnen sich die Könige der Erde auf? Warum halten die Herren Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten? Warum? Der Psalmist sieht in dieser Welt einen Aufstand der Nationen gegen Gott. Das Handeln der Menschheit gleicht zu allen Zeiten einer Weltrevolution gegen den Weltherrscher. Gottes. Regierungen tun oftmals so, als sei Gott tot und Jesus bloß ein normaler Mensch gewesen. Trotzdem kommt der Tag, an dem der Schöpfer sich als der Allmächtige zeigen wird. Ich habe mich in letzter Zeit ziemlich mit der Geschichte des Nazi-Regimes beschäftigt. In meiner Schulzeit hörte die Geschichte der Welt nach 1933 auf. Ich bin eine typische Nachkriegsgeneration und meine Lehrer waren vielfach im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft und für sie hörte die Geschichte 1933 auf, da wollten sie nichts zu tun haben. Und für uns als Nachkriegsgeneration erst recht, das war vor uns, das geht uns nichts an. Aber es hilft nichts, geht uns trotzdem etwas an. So habe ich mich intensiv beschäftigt damit. Und es gab damals einen Propagandaminister, ist egal wie der hieß, er war sehr begabt und sie hatten ein großes Versammlung einberufen, alles ausgewählte parteitreue Mitglieder. Und dann rief er in die große Versammlung hinein, wollt ihr den totalen Krieg? Worauf alle als Antwort brüllten, ja, wir wollen ihn. Und bei dem Gedanken des Psalms zu bleiben, der Satan fragt die Menschheit, wollt ihr den totalen Krieg gegen den Schöpfer? Kein Atomkrieg, kein Umweltkrieg und auch kein Wirtschaftskrieg, sondern den Krieg gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Damit ist der Messias Jesus Christus gemeint. Und dies ist wohl der folgenschwerste Aufstand der Menschheitsgeschichte überhaupt. Der Aufruhr der Völker richtet sich letztlich gegen den allmächtigen Schöpfer. Das nennen wir Ursünde. Schon im Paradies fragte die Schlange Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott dem mündigen, denkenden, vernünftigen Menschen irgendetwas vorschreiben? Bis heute treibt die Menschheit diese Frage um. Sollte Gott? Nein, der Mensch ist selber groß und vernünftig und kann logisch denken und entscheiden. Und so sagen die Völker schon zu allen Seiten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. So empfindet man das, was Gottes Wille und Gottes Gebote uns sagt. Deshalb auch weg mit den Ordnungen Gottes. Lasst uns neue Gesetze machen. Lasst uns die Fristenlösung einführen. Lasst uns die Pornografie liberalisieren. Lasst uns im Konkubinat zusammenleben. Lasst uns Gesetze machen, die dies und das gutheißen, was wir wollen, was wir für richtig empfinden. Lasst uns sogar die christlichen Feiertage abschaffen. Da in Zürich gibt's da irgendeine Bewegung. Eigentlich ist es ja logisch, wenn sich sowieso keiner dran hält, wieso sollen wir es noch feiern? Aber das ist ein anderes Thema. Lasst uns einfach das totale Ego zur Norm erheben. Lasst uns so handeln, wie wir es für richtig finden. Das ist das Thema, das Motto dieser Welt. 9/11 ist für viele zu einem Schlagwort geworden. Ihr erinnert euch vielleicht. 11. September, als damals in New York die Zwillingstürme durch Flugzeuge zerstört wurden und Tausende den Tod fanden und die Welt bis heute verändert hat. Ich habe da damals ein Interview mir aufgeschrieben, das die Tochter von Billy Graham in einem Fernsehstudio geführt hat. Und da ging es um die Frage, wie konnte Gott das zulassen? Ich zitiere ein paar Sätze aus diesem öffentlichen Interview. Die Tochter Billy Grahams, Anne, äußert sich wie folgt. Ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist. Genauso wie wir alle auch. Aber während Jahren haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er uns einen freien Willen geschenkt hat, zog er sich ganz still zurück. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Und dann nennt sie einige Dinge, die damals in Amerika und bei uns zum Teil natürlich auch passierten. Madeleine Murray O'Hare beklagte sich, dass in Schulen gebetet würde. Und wir sagten, okay. Dann kam ein anderer, der sagte, dass die Bibel in den Schulen keinen Platz mehr haben dürfe. Und wir sagten, okay. Dann trat Dr. Benjamin Spock auf, der uns riet, die Kinder nicht zu disziplinieren, auch nicht zu schlagen, wenn sie sich ungezogen aufführen, weil sie ihre zarte Persönlichkeit beschädigt und ihre Individualität in Mitleidenschaft gezogen würde. Übrigens, dieser Sohn von Spock hat Selbstmord begangen, weil er so super anti-autoritär erzogen worden war. Wir erklärten, dass es Dr. Spock als Fachmann wissen müsse und sagten, okay. Wieder andere sagten, lasst unsere Töchter ihre Kinder abtreiben, wenn sie wollen. Die Eltern brauchen darüber nicht informiert zu werden. Auch hier sagten wir, okay. Und so weiter. Ein letztes. Wenn wir wirklich darüber nachdenken, dämmert uns plötzlich, dass diese Ereignisse sehr viel mit der Erkenntnis zu tun haben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Lieber Gott, warum hast du dieses kleine Mädchen, welches im Klassenzimmer getötet wurde, nicht gerettet? Hochachtungsvoll, ein sehr betroffener Student. Dann die Antwort, lieber betroffener Student, es ist mir nicht erlaubt, in den Klassenzimmern anwesend zu sein. Hochachtungsvoll, Gott. So viel zu diesem Interview als Folge dessen, was damals in New York passierte. Ihr Lieben, es geht mir nicht um eine situationsbezogene neue Ethik, sondern um den Aufstand gegen den lebendigen Gott. Psalm 2 gehört zu den gewaltigsten Abschnitten der Bibel. Jedes Mal, wenn ich ihn lese, bekomme ich eine Gänsehaut. Und die Spitze des Aufruhrs hören wir unter anderem in den zynischen Schreien der Juden an Pilatus. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Übrigens, die Juden waren schon begeistert am Palmsonntag von Jesus. Aber das war eine oberflächliche Begeisterung. 4 Tage später schrien dieselben Leute, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und wenige Minuten halte es über Jerusalem, weg mit ihm, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König, euren Messias kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Und wie beurteilt Gott diesen Aufstand seiner Schöpfung? Da sind wir wieder bei Psalm 2. Er stellt die Frage nach dem Warum. Warum toben die Heiden? Warum lehnen sich die Völker auf? Meistens stellt ja der Mensch die Warum-Frage. Warum lässt Gott das zu? Und dann kommen all die Vorwürfe, die ihr wohl auch kennt. Aber hier fragt der Schöpfer, warum? Warum tun das die Völker? Das Toben, der Aufstand der Völker ist doch völlig grundlos. Was hat Gott den Menschen zuleide getan? Warum wird sein Wille als Kette empfunden? Warum gleicht sein Wort einer Fessel? Warum? Er meint es doch letztlich nur gut mit den Menschen und liebt ihn ohne jegliche Vorbedingung. Und ihr Lieben, das Warum bedeutet auch, der Aufstand macht letztlich keinen Sinn. Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, sagte irgendein kluger Mann im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und Gregor Gysi, ein linker Politiker aus DDR-Zeiten, meinte letztes Jahr in einer Fernsehsendung: Ich glaube zwar nicht an den da oben, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Interessant. Ich glaube zwar nicht an den da oben, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Mangel an Moral hat für ihn als Atheist etwas mit dem Schöpferglaube zu tun. Albert Camus, wahrscheinlich der bekannteste französische Philosoph des 20. Jahrhunderts, meinte, es gibt keinen Gott. Aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Dummen. Ist auch nicht logisch. Wenn es keinen Gott gibt, kann ich doch Punkt machen, oder? Schon interessant. Das ist dieses Gottesgehen, die Ewigkeit, die uns in uns drin liegt. Auch bei einem Atheisten kommt das raus. Es gibt keinen Gott, aber wenn es einen gibt, dann sind wir die Dummen. Die Parole heißt Freiheit ohne Gott und seinen Ergebnissen, seinen Geboten. Das Ergebnis zeigt sich in Blut, Tränen, Enttäuschung, Ehebruch, Betrug, Sinnlosigkeit, Krieg und Zerstörung. Der Aufstand gegen Gott, bewusst oder unbewusst, gleicht einem Selbstmord. Warum? Warum nur der Aufstand der Menschen gegen Gott? Warum nur? Fragt Gott. Und wie reagiert der Angegriffene auch darauf noch? Das Zweite, die Antwort Gottes. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Dieses Lachen Gottes meint kein gereiztes Grinsen, sondern es gleicht einem überlegenen, spöttischen Lächeln. Wer sich gegen Gott auflehnt, gleicht jenem Jungen, der mit Pfeil und Bogen die Sonne herunterschießen wollte. Es ist absolut zwecklos. Gott kann über den Aufstand der Menschheit gegen ihn nur überlegen lächeln. Das ist seine Wirklichkeit. Das Neue Testament berichtet von einem Weltherrscher, der die Erdbevölkerung in einem letzten großen Aufstand gegen Gott führen wird. Wir sprechen vom Antichristus. Und eines Tages wird Gott diesen letzten großen Weltherrscher mit dem Hauch seines Mundes vernichtet. Könnt ihr euch das vorstellen? Der die Weltbevölkerung beherrscht, den wird Gott vernichten mit dem Ha! So viel größer ist der lebendige Gott. Also ein Hauch, Mühe, ein paar Mühe genügen, um ihn zu vernichten. Gottes Reaktion äußert sich also nicht nur in einem überlegenen Lächeln, sondern auch in seinem Zorn. Was hat das mit einem Gott der Liebe zu tun? Wo bleibt hier Vergebung, Geduld, der gute, barmherzige Gott und gute Hirte? Diese Fragen werden zurechtgestellt. Stellt euch mal bitte Folgendes vor. Eines Tages läutet bei dir zu Hause die Haustürglocke und die Frau Sommaruga, Justizministerin, steht vor der Türe. Ich frage jetzt nicht, wie hoch die Beliebtheitsskala ist. Ich sage nur, die Justizministerin steht vor der Türe. Du bist völlig überrascht über ihren Besuch. Ja, sagt sie, wie Sie ja wissen, sind Sie zum Tode verurteilt. Wenn Sie sich schuldig bekennen, wird Ihnen Ihre Strafe erlassen. Was wirst du tun? Was würdet ihr tun? Erstens gibt es keine Todesstrafe in der Schweiz. Und zweitens, wo ist die Anklage? Wo ist das Gericht? Ich weiß von keinem Schuldspruch. Ach, eigentlich ist das Ganze ja ein Witz. Liebe Frau Sommaruga, vielen Dank für den Besuch. Ich darf Ihnen noch einen Kaffee anbieten. Ansonsten wünsche ich einen guten Tag. Tschüss. So wird es ungefähr sein, nehme ich an. Stell dir aber vor, du sitzt jetzt zu Recht im Gefängnis eines totalitären Staates und du wartest, bis an dir die Todesstrafe vollstreckt wird. Du hast was Todesstrafewürdiges begangen, du bist verurteilt, du wartest jetzt auf den Tag, wo du gehängt oder erschossen oder was ich wirst. Eines Tages bekommst du Besuch vom Justizminister jenes Landes mit dem gleichen Angebot. Wenn sie sich 100% schuldig bekennen, wird ihnen ihre berechtigte Strafe erlassen. Was wirst du tun? Natürlich wirst du dieses Angebot annehmen und ja sagen, ich bin schuldig. Seht, nur wer weiß, dass er verurteilt ist, kann etwas mit Gnade, mit Schulderlass anfangen. Genauso ist es auch mit dem Glauben an den lebendigen Gott. Ohne den Sohn Gottes mit all seinen schrecklichen Folgen begreifen wir nichts von der Liebe und Gnade Gottes. Und das wird heute manchmal zu wenig betont. Auch im Zeitalter des Neuen Testamentes kann der Mensch die Majestät Gottes nicht ungestraft antasten. Aber jetzt hört bitte ganz genau zu. Bevor der Zorn Gottes alles vernichtet, setzt der Schöpfer den menschlichen König seinen König entgegen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist ohne Zweifel eine Weissagung auf Jesus Christus. Dieser Sohn wird zum Erbe, zum Weltherrscher, zum Weltrichter und Weltversöhner. Und genau das wollte der Satan bei der Versuchung Jesu verhindern. Er wollte Jesus die Macht über die Erde geben, bevor Jesus das Recht dazu gehabt hätte. Aber zuerst musste Jesus ans Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, an dem sich der Zorn Gottes ausgetobt hat. Wir wissen, dass sich Jesus nach der Auferstehung und Himmelfahrt zu Rechten Gottes setzen durfte. Jetzt laufen die Fäden des Universums bei ihm zusammen. Seht, so schnell kann sich die Situation ändern. Am Anfang sahen wir das Toben der Völker gegen Gott. Es dauert bis heute an und es steigert sich je länger, je mehr. Aber der Schöpfer des Universums kann darüber nur überlegen, lächeln. Und jetzt tritt er zur Gegenoffensive an. Und die Gegenoffensive Gottes gegen die Weltrevolution der Völker bedeutet nicht Vernichtung und Tod, nicht Panzer und Raketen, sondern er schickt seinen Sohn in diese Welt. Das ist der große Gegenangriff des himmlischen Vaters. Er schickt Jesus. Aber die Tatsache des Aufstandes gegen Gott bleibt mehrheitlich bestehen. Wir wissen vom prophetischen Wort der Bibel, dass die Revolution gegen Gott immer mehr Anhänger findet und der Kampf stärker und brutaler ausgetragen werden wird. Und Christen leben mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Und der Gegenangriff des allmächtigen Gottes gipfelt in dem Ruf zur Umkehr. Das wäre das Dritte. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Seht, der Zorn Gottes will in erster Linie retten und nicht vernichten. Der Zorn Gottes ist zuerst Einladung zu ihm, dem Schöpfer und Erlöser. Und der Ruf zur Umkehr richtet sich zuerst an die Verantwortungsträger der Völker. Seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Und damit es wirklich geschieht, werden wir im Neuen Testament aufgefordert, für die Regierungen zu beten. Das Entscheidende ist nicht Würde und Macht, sondern die Verantwortung. Allerdings, die Zeit drängt. Der Zeiger der Weltuhr geht Richtung Mitternacht. Es geht mir nicht um eine billige Angstmacherei, sondern um die Wirklichkeit der göttlichen Schau für unsere Welt. Und am Ende des Psalms kommt Evangelium, frohe Botschaft in reinster Form. Wohl allen, die auf ihn trauen. Weiße Farbe kommt nie so stark zur Geltung wie auf schwarzem Hintergrund. Und genauso ist es auch heute Morgen mit unserem Predigttext aus Psalm 2. Der anfangs so ernste Psalm endet mit einem Glückwunsch. Wohl dem, herzliche Gratulation für die, die auf ihn trauen. Es ist vergleichbar mit dem großen Los, das jemand gezogen hat. Die Bibel oder besser noch, der lebendige Gott gratuliert jedem Menschen, der bei ihm und seinem Sohn Schutz sucht. Das heißt, der bereit ist, alle vielen Geschenke in Jesus anzunehmen. Ich will das verdeutlichen mit einem Erlebnis, das Wilhelm Busch von Essen in seinem Buch Jesus und das Schicksal erzählt. Übrigens, dieses Buch Jesus und das Schicksal ist auch heute noch geeignet als Verteilmaterial. Es ist heute noch top aktuell. Habt Mut. Ihr könnt euch da Beispiele erzählen, wie das heute noch Menschen anspricht, mehr als manches moderne Buch. Jedenfalls, er berichtet dann, in einer Stadt brannte die Synagoge damals in der Reichskristallnacht aus. Es kam der Zweite Weltkrieg mit all den schrecklichen Bombenangriffen. Ich sehe noch in meiner Heimatstadt, wie da nicht das Mobiliar der Juden, sondern der Deutschen draußen stand. Es brannte jetzt auch, aber es brannte viel mehr. Und in jener Stadt, wo die Synagoge abgebrannt war, brannten ganze Straßenzüge. Und da war in jener Stadt die ausgebrannte Synagoge die Rettung. Da hatte das Feuer schon gewirkt. Da hatte es kein Recht mehr. Alles, was zum Brennen geeignet war, war bereits durch das Feuer vernichtet. Wer in die Ruinen der Synagoge floh, war gerettet. Genauso hat sich der Zorn Gottes am Kreuz ausgetobt. Dort brannte das Feuer des Zorns. Wer dahin flüchtet, ist geschützt vor dem Gericht Gottes. Welch eine Wohltat. Dass sich die ernste Botschaft heute Morgen nicht mit dem Zorn Gottes abschließen muss, sondern dass ich auf die Glückwünsche Gottes hinweisen kann. Wohl allen, die auf ihn trauen. Oder eine Übereinsetzung: Wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr sicher und geborgen sein. Das ist die Einladung zu Jesus. Damit schließt sich der Kreis heute Morgen. Egal, welche Aufstände sich die Menschen und Regierungen der Welt noch ausdenken, egal, wie ihr die Geschehnisse in und um Jerusalem deutet, das ist man sich ja in der evangelikalen Welt nicht immer so einig. Egal. Es gibt einen Ort, an dem wir geborgen sind. Und der ist bei Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Kein einziger Mensch, keine Partei, keine Regierung wird Gottes Pläne jemals zerstören können. Deshalb, ihr Lieben, habt Mut, gegen den Strom zu schwimmen im sittlichen Verfall unserer Tage. Noch haben wir die Möglichkeit, Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen. Heute ist der Tag des Heils. Gott sind Menschen das Wichtigste. Gott will retten und helfen und vergeben. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dieses phänomenale prophetische Wort aus Psalm 2. Und danke für deinen Heiligen Geist, der uns hilft, diese Worte zu verstehen, zu erkennen, wie um uns herum die Welt in einem großen Aufstand tobt gegen dich und deine Gebote. Und du meinst doch so gut, warum tun wir das alles? Und ich danke dir, Herr, dass dein Gegenangriff nicht das erste Bomben und Raketen und Panzer und Zerstörung heißt, sondern dein Gegenangriff heißt, du schickst Jesus. Und du schickst ihn ans Kreuz aus Liebe zu uns. Und er ist auferstanden und er kommt wieder. Und darauf freuen wir uns. Aber jetzt sind wir mittendrin noch immer in diesem Aufstand umgeben, als Menschen, die hoffentlich alle dir gehören. Gib uns Mut, dir treu zu sein, uns zu wehren gegen diese Revolution, mit einer Kraft Zeichen zu setzen in unsere Familie, in unser Betrieb, Umgebung, bei unseren Freunden. Herr, gib uns Mut, dass wir doch Menschen gewinnen. Solange die Zeit der Gnade gilt, es kommt der Tag, wo sie zu Ende sein wird. Aber ich danke dir, dass du uns gratulierst für die, die sich bei dir bergen. Amen.